nicht, oder man muss es sich immer wieder neu vorstellen, denn Carl Nixon, der Autor, hat einen, wie ich finde, faszinierenden Trick angewandt. Seine Erzähler heißen einfach wir. Und man merkt aber, dass immer mal jemand anderes die Stimme dieses Wir ist. Es ist eine Gruppe von 15-jährigen Jungen. Ich habe selber mal versucht, die alle aufzuzählen. Das sind also irgendwie so in der Größenordnung von 9 bis 12 Jungs, die da auf dieser Landzunge The Spit leben. Und für die ist jetzt die große Faszination diese Lucy, die da am Strand liegt.
Um diesen Roman einen Krimi zu nennen, braucht man ja schon einen sehr weiten Krimi-Begriff, oder? Denn diese Jungs finden eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel heraus und es passiert auch gar nicht so wahnsinnig viel. Ist das trotzdem ein Krimi?
Also in dem traditionellen Verständnis, in dem also irgendein berufener oder unberufener Amateur oder professioneller Detektiv aufklärt, warum jemand ermordet worden ist und wer der Täter war und den dann verhaftet und der Gerechtigkeit zuführt, in dem Sinne ist das kein Krimi, sondern nur in einer sehr reduzierten und gleichzeitig sehr neu erzählten Form, nämlich in der, dass diese Jungs herauszufinden versuchen, und zwar mit den Methoden, die diesen Jungs als 15-jährigen, im Grunde genommen ahnungslosen, kleinen Männern, die Abenteuerbücher gelesen haben und einen sehr beschränkten Horizont haben, aber eine große Fantasie, mit diesen Mitteln versuchen sie rauszufinden, wer denn nun eventuell der Mörder gewesen sein könnte. Und das Spannende dabei ist eigentlich, dass sie auf dem Weg dieser Verknüpfungen, die sie herstellen, das entdecken, was eigentlich etwas viel Größeres und eines der vielen Geheimnisse eigentlich ist, die unser Leben bestimmen, nämlich A, die Sexualität und B, die Gewalt. Allein die Tatsache, dass Lucy möglicherweise zum ersten Mal Sex gehabt haben könnte mit dem Mörder, der sie vergewaltigt hat, wird natürlich zu einem Wahnsinnsbild in den Köpfen der Jugendlichen und löst sich später in einer unglaublichen Gewaltaktion, weil anders die wahnhaften Verknüpfungen, die die Jungen selber bilden in ihren Köpfen, gar nicht gelöst werden kann.
Also konkret heißt das, sie überfallen später den Mann, mit dem Lucy da Sex gehabt haben soll. Sie sagen jetzt Gewalt und Sexualität. Ist es nicht gleichzeitig auch ein Roman, der ja eine Sozialstudie über diese Bewohner dieser Landzunge The Spit ist, auf der ja die Rocking Horse Road entlang führt?
Ja, aber doch immer aus der Perspektive dieser Jungen. Natürlich entdecken sie bei dem Versuch, alle möglichen Verknüpfungen herzustellen, alle möglichen Verdächtigen daraufhin zu beobachten, dass sie irgendwas mit Lucy gehabt haben könnten oder so, kommen sie an Stellen, die ihnen völlig verborgen gewesen sind. Also eine sehr berührende Stelle ist beispielsweise, dass sie herausfinden, dass es eine alleinstehende Mutter gibt, die auch die Dorfprostituierte ist. Und bei ihren Beobachtungen stellen sie dann fest, dass der Vater eines dieser Jungen Freier ist bei dieser Prostituierten und brechen dann völlig verstört ihre Forschung als Amateurdetektive ab, weil das dann doch nicht geht, dass so etwas tatsächlich passiert.
Also sind das Detektive mit gewissen Beschränkungen, gewissen Begrenzungen, ja?
Man könnte eigentlich sagen, dass es in einer gewissen Weise ein Antidetektivroman ist, weil er Detektivarbeit als Kinderspiel zeigt. Und zwar sowohl ganz in dem Doppelsinne. Einerseits ein Spiel, was Kinder treiben, und andererseits ein Kinderspiel, was also nur mit eben entsprechenden fantastischen Konstruktionen und im Grunde genommen völlig willkürlichen herbeigeführten Beweisen, die auch dann magischen Charakter haben. Die finden dann später zum Beispiel Fotos und ein Tagebuch von der Lucy und um die versammeln sie sich dann, bilden da eine kleine Geheimsekte. Und das beides zu erzählen, Detektivarbeit als Spiel von Kindern und als Kinderspiel, das dann auch zu nichts führt, denn es wird nicht herausgefunden, wer dann tatsächlich Lucy umgebracht hat, ist ein wichtiges Element dieses Romans, das ihn dann tatsächlich auch zu einem Kriminalroman macht, weil eine philosophische Reflexion darin enthalten ist, darüber, dass Detektion vielleicht keine Aufklärung sein kann.
In der zweiten Hälfte des Buches wird ein zweites Thema eingeführt. Das ist das Auswärtsspiel der südafrikanischen Springboks-Rugby-Mannschaft, die 1981 ja direkt aus dem Apartheid-Staat anreiste und heftige Proteste in Neuseeland hervorrief. Auch davon erzählt Carl Nixon. Wie macht er das? Und wie sinnvoll fanden Sie es für den Roman, dieses große Thema dann in der zweiten Hälfte noch einzuführen?
Also es hat ein bisschen einen didaktischen Zug. Also wenn ich vorhin sagte, dass diese Jungs bei ihren Nachforschungen die Geheimnisse von Sex und Gewalt entdecken, dann gehört dieses Kapitel zu dem Abschnitt Gewalt. Als die Südafrikaner kommen aus einem rassistischen und Apartheid-Regime, bildet sich in den 80er Jahren eben wahrscheinlich sogar eine der ersten Widerstandsbewegungen. Und das kulminiert dann eigentlich in einer Szene, in der die Jungs Zeugen werden, wie Demonstranten, die da ganz also friedlich auf dieser Schaukelpferdstraße, Rocking Horse Road, an einer Kneipe vorbeispazieren, zusammengeschlagen werden, und zwar mit Billigung der Polizei, was also ein Erlebnis ist von einer anderen Art von Gewalt, als sie das bisher kennengelernt haben. Und einer dieser Jungen sagt dann auch, und das ist aber ein ganz klein bisschen krampfhaft, das ist vielleicht sogar diese Gewalt, die auch Lucy getötet haben mag. Dieses Ganze führt der Nixon ein an der Stelle, an dem die Jugendlichen eigentlich eingesehen haben, dass die Forschung nach dem Mörder von Lucy möglicherweise ergebnislos bleiben wird.
Der Roman wird ja in der Rückschau erzählt. Seit Lucys Tod 1980 sind rund 25 Jahre vergangen, also wir sind schon im neuen Jahrtausend. Die Jungs von damals sind inzwischen Anfang 40 und erzählen in der Rückschau. Verändert diese Perspektive denn den Erzählton? Also gibt sie den Erinnerungen an die Pubertät etwas, naja, im Rückblick geordnetes, so durchdachtes, runtergekühltes?
Also runtergekühlt würde ich nicht sagen, sondern erstmal ist es, glaube ich, so, dass es überhaupt die einzige Perspektive ist, aus der man so eine Kollektiverfahrung, die das ja dann doch gewesen ist, erzählen kann. Wenn man sich vorstellen würde, das würde jetzt aus der naiven Perspektive dieser Jugendlichen erzählt, dann wäre das, glaube ich, für alle Beteiligten nicht ertragbar und sentimental und naiv und letztlich auch langweilig. Und es ermöglicht dem Erzähler, der dann doch hinter diesem Wir noch steht, die Möglichkeit der Distanzierung. Und dazu gehört auch ein interessantes Spiel, was den Detektiv im Leser wiederum reizen kann. Man merkt nämlich, dass in den einzelnen Szenen, die von diesem Erzähler, wie er erzählt wird, immer eigentlich ein anderer erzählt. In der Gruppe ist immer einer, der die Stimme des Wirs trägt, und das merkt man daran, dass eben die anderen alle namentlich erwähnt werden. Und dann der Erzähler ist dann immer der, der nicht namentlich erwähnt ist. Und das führt einen irgendwann möglicherweise auf die Idee, dass diese ganze Geschichte eine ganz große Tarngeschichte dafür ist, dass tatsächlich unter diesen Jugendlichen der wirkliche Mörder war. Eine Hypothese, die man dazu nutzen sollte, den Roman nochmal neu zu lesen. Ich bin ohne Ergebnis geblieben dabei, aber vielleicht bin ich auch nicht schlau genug. Also es ist möglich, glaube ich, herauszufinden, ob unter den Jugendlichen selbst einer der Mörder war oder nicht.
Eine ziemlich vertrackte Sache, ziemlich schlau gemacht. Wie fällt der Roman denn sprachlich aus? Ich habe vorhin schon mal so eine etwas ungewöhnliche Einordnung versucht, poetischer Krimi, ich weiß nicht, sowas gibt es wahrscheinlich gar nicht. Wie würden Sie das einordnen und wie ist auch die Übersetzung von Stefan Weidle gelungen?
Also ich mag eigentlich solche Kennzeichnungen poetischer oder noch schlimmer literarischer Krimi eigentlich nicht. Dieser hier aber ist exzellent gemacht. Und zwar gelingt es dem Übersetzer Stefan Weidle, der auch gleichzeitig sozusagen der Entdecker dieses Autors ist und der Verleger, auf eine ganz wunderbare Art und Weise zusätzlich die Ambiguitäten dieser sowieso schon gebrochenen Sprache eines Wir aus der Rückschau, die Doppeldeutigkeiten festzuhalten, und hält das also alles in einer wunderbaren Waage. Ein Beispiel ist so eine kleine Formulierung ganz am Ende des Romans. Da sind ein oder zwei von denen schon verstorben und diese Gruppe fällt irgendwie doch auseinander. Und da sagt einer von diesen Wir-Erzählern, wir sind eine Gruppe von Männern, die sich an der Vergangenheit festhalten. Und so eine Formulierung ist einfach so ganz nebenbei, klein in den Text geschrieben, wunderbar auf den Punkt gebracht, was in diesem Roman eigentlich natürlich das Hauptthema ist, nämlich die Erinnerung von Männern im Erwachsenenalter mit eigenen Kindern an ein großes Ereignis aus ihrer Jugend, nämlich die Entdeckung eines großen und möglicherweise einzigen Gefühls, das sie in ihrem ganzen Leben haben werden. Und das ist sprachlich sowohl von dem Carl Nixon als auch von seinem Übersetzer dann wunderbar transportiert, finde ich jedenfalls.
Tobias Gohlis, vielen Dank für dieses Gespräch und diese Empfehlung des Krimis Rocking Horse Road. Der Roman wurde von Stefan Weidle aus dem Englischen übersetzt. Er ist im Weidle Verlag erschienen und kostet 19,90 Euro.